So, dann auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist Christian Pechneck. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden am Lehrstuhl Softwaretechnologie. Und das ist der Max Leuthäuser, der ist Student bei uns und hat einen beträchtlichen Teil zu dem, was wir heute zeigen wollen, beigetragen. Und deswegen wollten wir ihm auch die Gelegenheit geben, heute mal ein bisschen hier zu sprechen. Das Thema: Entwicklungshalber physikalischer Systeme am Beispiel vom Nahroboter. Und lustig ist, dass wir als Softwaretechnologen heute hier im Hardware-Track sprechen, weil normalerweise hört bei uns so das Verständnis von einem Rechner bei der virtuellen Maschine auf. Und der Grund, warum wir darüber sprechen, ist so ein bisschen historisch gewachsen. Das heißt, eingebettete Systeme, kennen wir alle, sind halt im Alltag um uns herum, sind im Grunde so Rechnersysteme, Computersysteme in einem technischen Kontext eingebettet. So ist also alt, jede Waschmaschine, ein schönes Beispiel ist vielleicht ein Airbag in einem PKW. Also eingebettete Systeme so als monolithische, gekapselte Systeme, die für sich existieren und einen bestimmten Zweck erfüllen. Ist also schon, kann man recht gut, kann man abhandeln. Was interessanter heute ist, sind so vernetzte eingebettete Systeme. Das heißt, wenn ich komplexere Sachen machen möchte, sagen wir jetzt mal hier am Beispiel ein Parkassistent. Das heißt, ich habe viele verschiedene eingebettete Systeme. Ich muss den Motor ansteuern, ich muss die Lenkung ansteuern, ich habe verschiedene Sensoren und die müssen irgendwie zusammenarbeiten. Da sind wir gerade dabei. Es gibt relativ viele technische Lösungen, die sowas umsetzen. Worum es uns aber eigentlich geht, sind sogenannte cyberphysikalische Systeme. Das heißt, wenn man jetzt nicht nur einzelne eingebettete Systeme, die an sich monolithisch sind und die auch relativ monolithisch integriert sind. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach einzelne Komponenten aus so einem vernetzten, eingebetteten System rausnehmen und ersetzen. Und wenn man solche offenen Szenarien hat, wie zum Beispiel so eine autonome Ampelsteuerung, je nachdem, was für Autos ankommen, um den Verkehr zum Beispiel adaptiv dynamisch zu steuern, dann wird das Ganze schon ein bisschen interessanter, weil es halt offen ist. Das heißt, ich weiß möglicherweise zur Entwicklungszeit nicht, welche technischen Systeme sind dort integriert, wie können die zusammenspielen, wie kann ich in so einem Szenario überhaupt Sicherheit gewährleisten. Und das sind so die Forschungsfragen, mit denen wir uns beschäftigen im Bereich cyberphysikalische Systeme. Das heißt, vernetzte eingebettete Systeme, die nicht einfach so intrinsisch miteinander vernetzt sind, sondern wo es noch eine zentrale Steuerung typischerweise über Internettechnologien gibt. Und wo wir mal hinwollen, das kennt sicherlich, also den Begriff kennt sicherlich jeder, so Internet of Things. Das heißt Internet der Dinge, Daten und Dienste, das heißt so eine komplette Open World, wo beliebige Systeme unbekannt reinkommen können, alles ist miteinander vernetzt, alles ist mit Sensorik ausgestattet. Genau. Warum sprechen wir heute auf den Linux-Tagen? Der erste Grund ist, weil einer der Organisatoren uns gebeten hat, doch mal die Nahroboter hier zu zeigen. Der zweite Grund ist natürlich, Linux spielt in dem Bereich eingebettete Systeme, cyberphysikalische Systeme eine relativ bedeutende Rolle. Also das sind hier Zahlen von 2010 im Desktop-Bereich, so der Market Share von 1% schätzungsweise. Also die Daten hier sind von Google erhoben auf Basis von Webseitenbesuchen. Im Bereich eingebettete Systeme sieht es ganz anders aus. Und also die Daten hier waren, ich weiß gar nicht, Linux for Devices von 2007, so ein geschätzter Marktanteil von 49%. Also man sieht schon, dass Linux in dem Bereich eingebettete Systeme halt eine entscheidende Rolle spielt und auch für uns eine entscheidende Rolle spielt bei so internetbasierter Modellierung und Vernetzung von verteilten eingebetteten Systemen. Das Problem, also es wird jetzt für alle die hier einen besonders technischen Vortrag erwarten, wir sind Softwaretechnologen, wir sind da ein bisschen abstrakter. Ich möchte mal so ein bisschen zeigen, womit wir uns so beschäftigen. Das heißt, das Hauptproblem natürlich ist, irgendwie so eine Kopplung hinzukriegen zwischen der tatsächlich physikalischen Welt und der digitalen Welt. Das heißt, wie kann ich die physikalischen Modelle so abstrakt modellieren, dass ich sie generisch und adaptiv im Grunde integrieren kann? Typischerweise haben eingebettete Systeme Sensoren und Aktuatoren. Das heißt, Sensoren liefern mir Werte aus der Umgebung und vom System selbst. Und über Aktuatoren kann ich die halt ansteuern, kann Dinge ausführen. Das müssen nicht immer mechanische Dinge sein, die dann passieren, aber es können natürlich zum Beispiel bei einem Airbag den auszulösen. Wenn ich sowas in einer offenen Domäne modellieren möchte und ich möchte jetzt sowas Abstraktes, Generisches beschreiben, was Adaptives, dann gibt es da typischerweise so verschiedene Ansätze. Ein klassischer Ansatz ist so eine Kontrollschleife, nennt sich MapLoop. Das heißt, zuerst werden Sensordaten gemessen und die werden dann analysiert, ausgewertet. Das kann man auf verschiedene Art und Weisen machen. Und auf Basis dieser Kontextinformation, das heißt, wie ist der Zustand des Gerätes, beispielsweise jetzt in dem Beispiel von einem Gerät, muss ich dann Entscheidungen treffen und die Entscheidung führe ich dann aus. Und dann geht es wieder von vorne los. Interessanter wird es, wenn ich mehrere Geräte habe, die ich zusammen im Verbund steuern möchte. Das heißt, ich möchte zum Beispiel einen Schwarm von Robotern steuern, ich möchte ein Robotersystem zusammen mit einem intelligenten Lichtsystem und zusammen mit einer Raumtemperatursteuerung und so weiter in einer offenen Welt modellieren. Das heißt, ich möchte jetzt nicht ein konkretes Embedded Device nehmen, was mir erlaubt, hier das Licht im Raum zu steuern und einen konkreten Roboter, sondern ich möchte irgendwie so eine Abstraktionsebene haben, wo ich das generisch beschreiben kann. Und was für uns besonders noch interessant ist, ist, wie sieht die Umgebung aus? Das heißt, alles Mögliche, was so in der Welt messbar ist, in die Entscheidungsfindung mit einfließen zu lassen. Konkret sieht das so aus, wenn ich über Abstraktion gesprochen habe. Das heißt, wir werden gleich noch über den Roboter sprechen. Typischerweise ist das so, ich kann mal ein bisschen aus Erfahrung sprechen, das ist nicht das erste Mal, dass ich über den Nauen Vortrag halte, dass die Erwartungshaltung dann meistens so ist, man kann im Grunde vorher erzählen, was man will, die Leute warten nur drauf, dass er sich endlich bewegt. Deswegen, der Max wird gleich noch über den Roboter sprechen. Prinzipiell ist es so, der hat 25 Servomotoren und die kann man alle einzeln ansteuern. Das heißt, ich habe ganz unten habe ich ein SDK, wo ich konkret sagen kann, nimm den Kopfmotor, der Head Yaw, und bring den auf die und die Stellung. Das heißt, ganz unten habe ich dann solche Befehle zur Motorsteuerung. Sowas will natürlich keiner machen. Also es will keiner irgendwie Roboter-Software steuern, wo man dann da sitzt und verschiedene Motoren synchronisiert. Es wird natürlich zusammengefasst zu abstrakteren Operationen. So Aufstehen und Laufen sind so Beispiele, wo dann schon mal vorgefertigt, so als Bausteine, die verschiedenen Motorbewegungen in einem Workflow beschrieben sind. Und was wir eigentlich wollen, sind dann so ganz abstrakte Operationen. Also typischerweise, gut, mit Kaffee holen wird es bei ihm schwierig. Also ich glaube, bei 100 Gramm heben fällt er nach vorne um. Aber genau das sind die Abstraktionen, über die ich spreche, dass man im Grunde eingebettete Systeme, hier zum Beispiel einen Roboter, man kann aber auch jedes beliebige andere nehmen, dass man im Grunde verschiedene Abstraktionsebenen hat, wo man dann von der konkreten Implementierung oder vom konkreten System, von der konkreten Schnittstelle abstrahiert. Und wenn man dann auf so einem Level ist, kann man sicherlich viel besser so eine Integration machen. Ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen was zu unserem Forschungsprojekt erzählen. Das heißt, ich bin angestellt auf einem Nachwuchsforscherprojekt CESI. Und was wir konkret machen in dem Kontext ist, wir bauen selbstadaptive Software für CPS. Wenn man dann so Modellbeschreibungen hat, ich will jetzt nicht ganz so tief reingehen, wenn da jetzt jemand Fragen hat, können wir das im Anschluss noch machen, das gehört halt dazu. Hat man so Modelle und bei uns ist halt so die Frage, was passiert, wenn ich jetzt zur Laufzeit das Modell erweitere. Das heißt, es kommt irgendein neues Gerät in den Kontext rein, der Roboter läuft in einem Raum und in dem Raum gibt es irgendwelche anderen eingebetteten Systeme, wie kann ich die integrieren? Das heißt, wie kann ich so eine Evolution von Modellen machen? Was ganz interessant ist, was auch sehr greifbar ist, ist Testen einmal von solchen Anwendungen. Wie kann ich das machen? Wie kann ich in so einem Kontext a priori Tests machen, wenn ich noch gar nicht weiß, wie das dann zur Laufzeit aussieht? Und was ganz interessant ist, ist so Optimieren von nicht funktionalen Eigenschaften. Bei uns ist das jetzt konkret zum Beispiel der Energieverbrauch. Das heißt, wie kann ich, das sind ja am Ende auch nur Programme, die da drauf laufen, wie kann ich die Anwendung zur Laufzeit so verändern, dass sie möglichst wenig Energie verbraucht? Und das ist halt bei so einem Roboter relativ interessant. Das heißt, was wir am Ende machen, ist, wir verbinden so eine physikalische Welt mit der Softwarewelt über Sensoren und Aktuatoren. Und so in dem Bereich Computing und Kommunikation bewegen wir uns halt und gibt relativ viel gute Kooperationen, so zum Beispiel mit den Elektrotechnikern, die uns dann eher so den rechten Kram abnehmen, mit dem wir uns nicht beschäftigen wollen. Was wir konkret gebaut haben, was wir bauen, ist so eine Entwicklungsumgebung für cyberphysikalische Systeme. Das heißt, wie kann ich Anwendungen so beschreiben, dass bestimmte nicht funktionale Eigenschaften, hier Safety zum Beispiel, Energie oder Realtime, dass ich die so bauen kann, dass ich zur Entwicklungszeit schon entscheiden kann, zumindest zu einem gewissen Grad, dass der Roboter niemals eine Maus erlatscht. Das heißt, Modellieren von Anwendungen, Testen von Anwendungen, Verifizieren von Anwendungen und wir haben eine Laufzeitumgebung, um das Ganze auszuführen und das relativ beliebig von der konkreten Implementierung. Genau, und zur Laufzeit wird dann halt so ein Autotuning durchgeführt, das heißt, wir können zur Laufzeit die Anwendungsarchitektur und die Implementierung der einzelnen Anwendungskomponenten zumindest zu einem gewissen Grad so verändern, dass sie sich bezüglich bestimmter nicht funktionaler Eigenschaften optimal verhalten. Hier ist mal ein Diagramm, wo man so sieht, also unser Tablet ist nicht kaputt, sondern wir haben das mal aufgeschraubt und haben hier an die Batterie quasi ein Messgerät angeschlossen, was wir im Grunde machen können. Was wir nicht hinkriegen, ist zum Beispiel den Energieverbrauch auf Instruction-Ebene zu messen. Also weil einfach die Messgeräte, die Abtastfrequenz so gering ist, dass man das nicht messen kann, aber so komplexe Operationen, ihr habt ja gesehen, das Aufstehen dauert relativ lange. Also ich würde mir jetzt so sagen, so 10 Sekunden, das kann man dann schon gut messen, wie viel Strom verbraucht er, wenn ich aufstehe. Und daraus bauen wir Vorhersagemodelle, wie viel Strom wird er verbrauchen, wenn ich die und diese komplett, wenn ich ihn zum Beispiel Kaffee holen schicke. Und schafft die Batterie das noch? Oder wie kann ich zum Beispiel, so Kaffee holen ist eine komplexe Operation, der muss aus dem Raum gehen, muss zur Cafeteria gehen, muss vielleicht bezahlen. Und da kann man viel machen. Also man kann das auf sehr viele unterschiedliche Art und Weise lösen. Und wie kann ich für einen bestimmten Kontext, wenn ich zum Beispiel besonders lieb zur Frau, die mir den Kaffee verkauft, sein möchte, wie kann ich das so machen, dass er dabei zum Beispiel möglichst wenig Energie verbraucht? Genau, und genau für solche Szenarien wollen wir in Zukunft dann halt Anwendungen entwickeln. Was jetzt kommt der interessante Teil.
Wer das Programm schon mal benutzt hat, kennt das Problem. Man darf nicht F5 drücken, sondern man muss hier unten hinklicken. Dann geht das. Ja, also da möchte ich euch jetzt noch mal ein bisschen genauer den Chuck selber vorstellen, unser Nahroboter, einen von zweien, den wir am Lehrstuhl besitzen. Hergestellt wird er in Paris von Aldebaran Robotics. Und wir verwenden ihn halt hauptsächlich in der Lehre und in der Forschung. Und wie es gestern schon gesagt hat, natürlich hauptsächlich im Bereich Softwaretechnik. Eingesetzt wird er zum Beispiel auch im RoboCup. Dort kann er Fußball spielen. Vielleicht hat das jemand schon mal gesehen. Preislich ist es nicht ganz billig, der Spaß. Fängt also so bei 9.000 Euro an. Unserer kostet jetzt in dieser Konfiguration ca. 10.000 Euro. Hat aber den Nachteil, dass er keine funktionierenden Hände hat. Für 12.000 Euro bekommt man dann noch vernünftig funktionierende Hände. Da kann er dann auch greifen. Wie schon erwähnt, 25 Motoren hat dieses Modell. Betriebsdauer 90 Minuten unter Optimalbedingungen, mit WLAN aus und so weiter. Wenn er läuft und die ganze Zeit arbeitet, dann schafft er vielleicht so eine halbe Stunde. Aber wir sind eben dran, wie schon erwähnt, das Ganze ein bisschen zu optimieren. Was besitzt er denn für Sensorik? Mikrofone sind zwei eingebaut, dort wo normalerweise die Ohren wären. Lautsprecher sind eingebaut, da besitzt zwei Kameras, eine oben am Kopf, eine unten am Kopf. Infrarotsensoren, Sonarsensoren und diverse Drucksensoren. Die Drucksensoren an den Füßen, also sowohl vorne als auch unten, er kann also feststellen, auf wie vielen Beinen er steht. Steht er nur auf einem Bein, steht er auf beiden Beinen. Wie ist der Untergrund beschaffen, kann man in Maßen auslesen. Wir haben ein Bild mitgebracht vom RoboCup. Was ist hier das Ziel? Ja, man hat drei kooperative Roboter, die hier zusammenarbeiten müssen und den Ball ins Tor befördern. Wenn man sich das anschaut auf YouTube, dann sieht das immer ziemlich katastrophal aus, was die da tun. Da denkt man sich, warum schießt er den Ball nicht endlich ins Tor? Aber wenn man sich dann mal hinsetzt und wirklich versucht, das zu entwickeln, dann stellt man fest, es ist nicht ganz so trivial. Wir brauchen eine Abstraktion, das wurde ja schon hinreichend oft erwähnt. Und was wir gemacht haben, wir haben aufgebaut auf das, was uns Aldebaran bietet. Und zwar bietet uns Aldebaran auf dem Nao-Key an. Das ist also diese Schicht, die in C++ implementiert ist, die Basisfunktionalitäten bietet, wie Motoransteuerung, Sensoransteuerung. Aldebaran bietet auch eine Python-Implementierung von Nao-Key, so eine genannte Python-Bridge in dem Fall. Und was ich jetzt ganz einfach gemacht habe, ich habe da einen Webservice draufgepackt. Das heißt, dieser Webservice läuft lokal auf jedem Nao und ich kann über diese Python-Bridge Befehle von außen entgegennehmen. In dieser C++-Implementierung, jeder kennt C++, es gibt Header-Files, da stehen alle möglichen Methoden drin. Die habe ich mir einfach genommen und daraus lässt sich nun für jede beliebige Programmiersprache eine kleine Bibliothek automatisch erzeugen. Wir haben das beispielsweise mal für Java gemacht. Es sind dann 16.000 Zeilen und schwupps kann man alle Methoden, die Nao-Key anbietet, in Java verwenden. Jetzt fehlt natürlich die Implementierung, klar, es sind ja nur die Header-Files, also man bekommt nur die Methodensignatur. Aber eben über diese Python-Bridge kann ich jetzt die Befehle an das Nao-Key übergeben. Da das Ganze immer noch ziemlich aufwendig ist, jede einzelne Methode da auswendig zu kennen oder zu beherrschen, haben wir da noch so ein paar Utility-Klassen draufgebaut und letztendlich einen Client, der dann dort auf dem Tablet läuft. Das können wir uns dann nochmal anschauen. Vorteile von der Sache: Nao-Key, die Python-Bridge und der Webservice sind auch lokal auf einem Rechner ausführbar, ohne dass ich einen Nao besitze. Das heißt, so diese Entwicklungsschleife, planen, implementieren, testen und wieder von vorn kann ich also auch lokal, ohne einen Nao zu besitzen, ausführen. Zusätzlich bietet Aldebaran noch so eine Art Simulator an, wo ich also dann mir das Ganze auch mal auf dem Rechner grafisch anschauen kann, mit einem vereinfachten Physikmodell. Aldebaran bietet auch dieses Choreography an. Das ist so eine Art Datenflusssprache oder Kontrollflusssprache. Da kann ich solche kleinen Boxen mir auf meine Oberfläche ziehen, kann die spezifizieren mit Python-Code zum Beispiel, kann Verbindungen vornehmen und da kann ich relativ einfach Bewegungsabläufe und kleine, simple Programme zusammenbauen. Das Problem der ganzen Sache ist, das skaliert nicht. Das fängt schon daran an, dass ich dieses Codefenster, was wir hier sehen, nicht zoomen kann. Also ich weiß nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Also nach 20, 30 solchen Kästchen geht die Übersicht dann leider verloren. Aber so zum Testen ist das schon ganz praktisch. Weiterer Vorteil, ich kann in diesen Choreography Animationen erstellen per Keyframing und die dann exportieren. Das heißt, ich exportiere meine Animationen, eine ganze Menge von Animationen und kann die dann mit Hilfe unserer Java API zum Beispiel ansprechen. Ziemlich praktisch. Wenn wir die Abstraktionsebene noch ein bisschen erhöhen, dann, wie schon erwähnt, möchte ich eben nicht die einzelnen Motoren ansprechen und einzelne Methoden kennen, sondern ich will komplexere Animationen oder Aktionen im Programm hinschreiben können. Und da haben wir uns eine kleine domainspezifische Sprache ausgedacht, CPS-Text genannt, in der ich jetzt das Ganze ein bisschen eleganter hinschreiben kann. Mittlerweile ist CPS-Text enorm gewachsen und wir können jetzt sogar Kollaboration mit Hilfe von Rollen beschreiben. Ich möchte das kleine Beispiel hier mal zeigen zum Thema Fußball. Man muss es nicht im Detail verstehen, nur die Grundkonzepte sind vielleicht interessant. Ja, man spezifiziert sich also hier oben mal zwei Naos. Der Webservice läuft auf der entsprechenden IP und entsprechenden Port. Und wir haben jetzt hier so einen schönen Kontext, den habe ich mal Fußball genannt. Und der wird immer dann für zwei Naos aktiviert, wenn das Spiel bereit ist. Also zum Beispiel, wenn der Referee angepfiffen hat. Diese beiden Naos werden dann an die Rolle Fußballspieler gebunden. Was ist eine Rolle? Eine Rolle ist so eine Art dynamische Sicht auf ein Objekt. Also eine Rolle hat Fähigkeiten, Eigenschaften. Und sobald dann, das sehen wir hier unten in diesem Block, die Spieler frei sind und passen können, dann werden sie eben an die Rolle Sender und Receiver gebunden. Der eine empfängt den Ball, der andere passt den Ball. Das sieht jetzt nicht weltbewegend aus, aber versuchen Sie das mal in Java hinzuschreiben. Macht keinen Spaß, zumal Java noch nicht mal Rollen unterstützt. Leider gibt es ja wenig Sprachen, die Rollen unterstützen. Daher haben wir uns gedacht, dass das mal ein sehr interessantes Konzept der Abstraktion ist. Und ist noch nicht final implementiert. Es fehlt also hier noch der Interpreter, der jetzt noch nicht ganz fertig ist. Aber die DSL kann man hier schon in dem Eclipse-Plugin mal ausprobieren. Wie schon erwähnt, es gibt natürlich auch eine Software für Android, NowDroid. Die ist speziell auf den Now angepasst. Die verwendet also diese eben erwähnte generierte Java-API und den Webservice. Damit lassen sich also die Aktuatoren ansteuern, die Sensoren auslesen. Und es ist für Präsentationszwecke eben besonders einfach zu handhaben. Momentan noch ziemlich eingeschränkt, also außer Ihnen was sagen zu lassen, aufstehen, hinsetzen und laufen, ist da jetzt noch nichts weiter implementiert. Weiteres Tool, was entstanden ist im Laufe der Zeit, nachdem der Webservice fertig war, ist Precon. Dort lässt sich also vorhersagen, wie der Roboter verschleißt oder überhitzt. Das Ganze ist mit Hilfe eines neuronalen Netzes implementiert. Ja, also ich lasse den 1000-mal den Arm bewegen und schaue mir an, wie sich das thermisch auswirkt. Und irgendwann kann ich dann in einem anderen Programm vorhersagen, ob er überhitzen wird oder nicht. Joule Unit, vorhin schon erwähnt worden, diese Energiemessungen lassen sich dann ebenfalls für Vorhersagen benutzen. Now Control ist die aktuellste Entwicklung. Sie verwendet Petri-Netze im Endeffekt, um Programme, die für den Now geschrieben wurden, eben als Petri-Netz zu modellieren. Und dann kann man eben so feine Sachen darauf verifizieren, ist das Ganze deadlockfrei. Sind Liveness-Kriterien erfüllt, Fairness, welche Ressourcen verbraucht er? Und ebenfalls ganz praktisch, paralleles Verhalten lässt sich damit wesentlich besser ausdrücken als in einer herkömmlichen Programmiersprache. Ja, jetzt bin ich am Ende des theoretischen Teils sozusagen angelangt und jetzt wollen wir mal ein bisschen was ausprobieren. Ich will es wieder bedienen.
Also ich spreche mal ganz kurz lauter, was man vielleicht, was jetzt noch nicht so gut rübergekommen ist. Zum einen hat er ja ganz kurz, oder haben Sie ja ganz kurz die rollenbasierte Sprache gerade gesehen. Und das war genau das, was ich vorhin gemeint habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein System bauen möchte, dass wenn der Now hier reinkommt und hier irgendeine Lichtsteueranlage drin ist, dann ist das relativ kompliziert zu implementieren. Das heißt, wenn ich das machen wollte, dann müsste ich im Code genau von dem anderen System wissen, müsste gegen die Schnittstelle kommen. Wenn ich so eine Abstraktionsschicht habe, das heißt, ich kann in dem Modell sagen, es gibt irgendwie so eine Lichtsteueranlage und es gibt irgendwie den Roboter und ich kann den dann dynamisch Rollen zuweisen und sagen, okay, wenn der Now in diesen Raum reinkommt, dann ist in diesem Kontext, dass sie sich in einer Örtlichkeit befinden und kann den dann Rollen zuweisen und sagen, ihr macht jetzt in dem Kontext das und das. Und ist das wesentlich einfacher zu handhaben, als wenn ich ganz unten im Code einfach nur eine tiefe Integration machen muss. Genau. Und, ich weiß nicht, hatten wir schon gesagt, dass das in Linux drauf läuft?
Ja, es ist ein relativ simples Linux, das ist ein relativ älterer Ubuntu Realtime-Kernel, soweit ich weiß. Das System verfügt über 500 MHz Single-Core-Prozessor, 128 MB RAM, wenn ich mich nicht täusche, und ich glaube 4 GB SD-Speicher. Die neuere Version ist etwas potenter, die hat glaube ich 1,5 GHz, 512 MB RAM und ein bisschen mehr Speicher, SD-Speicher.
Das heißt, es ist am Ende einfach nur ein Rechner mit Motoren drauf? Also mehr ist es wirklich nicht. Es sind halt ein paar Kameras und Mikrofone und ein paar Sensoren, aber am Ende ist es ein Rechner mit Motoren. Genau so muss man es auch sehen. Genau, und dann können wir jetzt mal ein bisschen was zeigen. Ich weiß nicht, fangen wir
mit. Ja, fangen wir einfach damit an. WLAN weg oder was war jetzt? Das Netz weg?
Also das Problem ist, ja. Kleinen Moment.
Das sieht schon besser aus.
Versuch mal rauszuholen. Das
macht ganz gut so. Ja, wunderbar. Ja, also wer sich das dann nochmal im Detail angucken möchte, das soll nochmal runterkommen. Man sieht es jetzt vielleicht etwas schlecht. Aber das ist so eine ganz einfache grafische Oberfläche mit ein paar Buttons zum Aufstehen, Hinsetzen und so weiter.
Der hat eine Text-to-Speech-Engine. Die momentan ist da drauf ein deutsches und ein englisches Sprachmodul. Und Aldebaran, weil es eine französische Firma ist, gibt auch noch ein französisches Sprachmodul und ich glaube, die entwickeln gerade in einer Menge. Und ich will den jetzt nicht auf den Tisch machen lassen. Also wir wollten heute beide mitbringen und wir wollten eigentlich mal so genau das, was ich beschrieben habe, mal durchprobieren heute. Das Problem ist bloß, dass der zweite Nao die Woche kaputt gegangen ist, wie sowas immer ist. Er war auch schon mal kaputt, das heißt, die sind relativ sensibel und Laufroboter haben auch das Problem mit der Stärke. Das heißt, er ist umgefallen, ich glaube sogar von dem Tisch runtergefallen und auf den Kopf und danach hat er einfach nur noch aus dem Kopf geraucht. Und ja, er hat geraucht. Wir haben ja auch Fotos davon. Und wir mussten dann einschicken und ja, aber jetzt haben wir wieder, jetzt ist er wieder funktionstüchtig. Jetzt, wir haben noch einen zweiten Namen, der heißt Tiffany und die ist gerade ein bisschen zickig. Genau, und was immer so eine schöne Demo ist, um mal so ein bisschen zu zeigen, was er.
Ja, noch eine kleine Randnotiz dafür. Die Aldebaran-Ingenieure haben laut Aussage einer Marketingfrau, ich glaube, 9 Monate an diesem so einem Tanz gesessen. Und das per Keyframing jede Animation einzeln implementiert. Es gibt noch einen anderen Tanz, da ist er auch auf einem Bein unterwegs. Das ist
das
enorm aufwendig.
Das können wir dann nochmal zeigen.
Ja. Also man sitzt schon eine Weile dran, wenn man den ein bisschen komplexere Animationen beibringen möchte.
Genau. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Laufroboter, deswegen will ich mal ganz kurz zeigen, wie er läuft.
Das will ich einfach hier machen.
Wie soll man sichere und zertifizierte Systeme bauen, wenn die Hardware nicht will? Aber wenn er was tun sollte, dann wäre es schlecht. Dann ist er gerade komplett weg. Okay. Das macht er mit uns jedes Mal.
Aber nur bei Vorträgen, oder?
Ich stotter einfach nochmal Choreograph rein.
Ach ja. Sekunde.
Ich vermute, das liegt am WLAN hier.
Denkst du? Also wir hatten ja vorhin schon mal von dem Core Graph gesprochen. Ich will jetzt mal ganz kurz ein bisschen was zusammenklicken, sobald er wieder aufsteht. Also man hat dann prinzipiell hier so ein, also man kann, wie der Max schon gesagt hat, es gibt so eine Simulationsumgebung, die simuliert keine Physik, sondern nur das 3D-Modell des Roboters. Das heißt, man kann dann hier so ein paar Sachen machen, kann zum Beispiel zieht die Körperteile auswählen, zieht die Motoren, hier zum Beispiel die Arme. Man kann dann hier einzelne Motoren auf bestimmte Werte setzen. Man kann das im Grunde simulieren, kann gucken, ob die Choreografien, die Programme, die man schreibt, ob die erstmal so insoweit konfliktfrei sind, als dass er sich dabei nicht selber einen Kopf abreißt. Das ist kein gutes Zeichen. Typischerweise sagt er dann, er kennt. Can't find my body. Kommt vielleicht noch. Und solche Tänze, wie ihr gerade gesehen habt, werden dann im Grunde so gebaut, dass die Leute sich wirklich hinsetzen und dann jeden einzelnen Motor in einem Kontrollflussdiagramm so anordnen und so parallelisieren, dass das am Ende das abläuft. Aber so will ich natürlich dann keine komplexen Operationen implementieren wie Kaffee holen.
Vielleicht können wir das mal zeigen.
Genau, wir können mal.
Also man sieht das schon, sobald das ein paar mehr Kästen wären, kann man das kaum noch lesen.
Okay, also das ist hierarchisch. Man kann dann hier noch weiter reingehen.
Klicken wir da oben auf den.
Na gut.
Ja, hier sieht man dieses Keyframing. Und wer mal 2 Stunden lang versucht hat, hier herauszufinden, was er macht, der möchte das nicht mehr machen müssen.
Ja. Simulation, ist das jetzt nur eine optische, grafische Sache oder werden da richtig physikalische Einschränkungen?
Also der hat schon. Nein, also der hat schon.
Hier nicht in dieser Ansicht. Es gibt noch ein zweites Simulationstool, das macht das.
Genau, also es gibt schon eine physikalische Simulationsumgebung, aber so ein bisschen was wie Collision Detection am eigenen Körper kriegt er dann schon hin. Obwohl das auch nur bedingt funktioniert. Was ich eigentlich mal zeigen wollte, wenn er läuft, ist jetzt schon oben. Okay, ich werde mal ganz kurz versuchen, einen letzten Versuch gebe ich Chuck noch, weil wir euch eigentlich noch ein ganz paar Sachen zeigen wollten. Muss. Genau. Wenn ich jetzt nicht mit dem Putties rauskomme, dann kann ich gar nicht machen. Also ich versuche gerade nochmal remote zu connecten, um das Linux wirklich zu rebooten, weil wir uns nicht ganz sicher sind, ob der bei dem An- und Ausknopf nicht irgendwie in Standby geht. Weil ab und zu lassen sich genau die Probleme, also es ist total indeterministisch. Ich kann den dreimal hintereinander neu starten, irgendwann geht's wieder, wenn ich es physisch über den Knopf mache. Bei einem tatsächlichen Linux-Reboot geht es meistens beim ersten Mal. Also
wenn er keine Batterie nicht mehr rausnehmen kann?
Powerloss. Das wird ein bisschen kompliziert, also müsste es ihn halt auch starten.
Das ist I can't find my battery. Wenn man das dann noch sagt, dann wird irgendwas ganz komisch machen.
Also müsste es ihn tatsächlich aufschrauben.
Kein WLAN. Geht kein WLAN.
Also das Problem ist, dass er das WLAN-Modul jetzt auf meine Augen geschaltet hat.
Ist das eigentlich sich selbst auszuschalten auf diese Art und Weise?
Also ich weiß nicht, ob es könnte, wenn man die Finger ansteuern könnte. Das Problem ist, die Finger, ich weiß nicht, ob man das sieht, das sind halt einfach nur irgendwelche Gelenke, da sind keine Motoren drin. Und für 2000 Euro kriegst du den mit Motoren. Für 2000
Euro. Das müsste ein 500 MHz ARM-Prozessor. Ich weiß nicht genau, was für ein Typ das ist. Das erfährt man aber auf der Aldebaran-Website.
Was man eigentlich gesehen hätte, was das Ganze, unsere ganze Problematik ein bisschen demonstriert, ist, wenn ich dem sage, er soll 2 Meter nach vorne laufen, dann läuft er höchstwahrscheinlich 1,5 Meter nach vorne und 2 Meter nach links. Oder rechts, je nach Bauart. Und, ja?
Ich habe noch eine Frage bei der Modellierung. Da habt ihr ja jetzt so eine Sprache entwickelt.
Ja.
Ist da schon irgendwie so ein Konzept wie Verteilt rein berücksichtigt? Oder ist das wirklich nur, dass ihr einen großen Controller habt?
Genau, darum geht's, ja. Das ist im Grunde ein Agentensystem. Also man hat irgendwo autonom agierende Agenten und den kann ich die Sensoren abfragen, die liefern auch sofort die Antwort und irgendwo zentral wird das dann gesteuert.
Also ja, es geht von der zentralen Steuerung erstmal aus, wobei die einzelnen Systeme, zum Beispiel auf dem Roboter, das System, was dort läuft, durchaus schon autonom handeln kann, aber in einem gewissen Rahmen trotzdem von einer globalen Koordination abhängt. Insofern ja. Weil das Problem ist, wenn du halt, also wenn sie halt, das Problem ist halt, wenn man Anwendungen schreibt, die auf dem Gerät laufen, wenn man es dezentral macht, quasi jedes System für sich, dann wird es durchaus deutlich komplexer, so ein Weltmodell aufzubauen, so ein offenes System, wo man sagt, okay, ich komme hier in den Raum rein, was gibt es denn hier? Und wenn die Anwendungen, die da drauf laufen, nicht darauf vorbereitet sind, dann ist es halt sehr schwer, diese Funktionalität zur Laufzeit zu integrieren. Daran arbeiten wir auch. Also es wird am Ende so ein Mix aus zentraler Koordination und dezentraler.
Das ist halt für Kunden, die auch sowas sind. Ja, sehr schön, wenn ihr schon eine Lösung dafür habt.
Ja, wir haben, also wie gesagt, hätten wir heute beide nach Hause mitbringen können, dann hätte ich das mal ein bisschen besser illustrieren können, aber wir haben halt nur den einen und der will auch nicht mehr.
Ist auch schon nach 5.
One camera is looking at what?
Vertical camera.
And one camera is looking at front, so you can simultaneously look what's in front of the robot and yes, without constantly having to do this. So. Das Ganze nochmal probieren.
Sobald ich das Passwort eingegeben habe, mache ich wieder. Obwohl, ist das eigentlich.
Ja, nochmal die Zeit durchzuschlagen. Also wenn man davon ausgeht, man hat einen zentralen Koordinationspunkt, dann entstehen natürlich trotzdem weitere Probleme. Also zum Beispiel Sicherheit ist ein so ein Punkt. Ja, beim letzten Paper wurde eben dann kritisiert, was macht er denn mit Sicherheitsaspekten? Wenn ich zum Beispiel irgendwo ein U-Boot fahren lasse, autonom, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass die Verbindung sicher ist. Das wäre ein Kritikpunkt.
Und sicherlich gibt es viele Probleme mit einer zentralen Koordination.
Ja, also wir haben, Ausfallsicherheit.
Genau. Was wir jetzt momentan, also wir kriegen noch drei andere Roboter jetzt in nächster Zeit. Die sind relativ günstig. Das sind die, ich weiß nicht, kennt sich hier jemand mit Robotik ein bisschen aus? Oder kennt jemand ein paar Roboter? Gar keiner. Ja? Also von Willow Garage, die Turtlebots. Ja, gut. Haben Sie einen Asimo? Also ich weiß nicht, für die, die den Konzept nicht kennen. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß.
Also,
ja, also was momentan geplant ist, wir haben gerade noch ein anderes Forschungsprojekt, Wiki. Also es gibt, die Firma Aldebaran hat halt einen wesentlich größeren Roboter gebaut, der deutlich weiterentwickelt ist. Der ist dann 1,30 Meter groß. Der heißt Romeo und der kostet dann 250.000 in etwa. Aber da ist momentan noch unklar, wann sie den liefern können. Eigentlich sollte er schon lieferbar sein. Es gibt ein YouTube-Video, wo man mal so ein bisschen sieht. Aber das ist es bis jetzt. Mehr Informationen gibt es noch nicht. Und was wir aber kriegen, sind Turtlebots. Das ist mehr oder weniger ein Selbstbausatz. Das ist so ein Roomba-Staubsauger-Roboter, wo ein Tisch drauf gebaut wird. Und da ist dann die Kinect und ein Asus EPC drin. Und man kann dann halt den rumfahren lassen. Da sind noch so Einbohrungen drauf, da kann man dann auch Arme drauf bauen. Und wir haben bei uns in der Fakultät das Problem, wenn wir die rumfahren lassen würden, bei uns ist die WLAN-Abdeckung ganz schlecht. Und wenn wir den auf den Gang fahren lassen bei einer zentralen Koordination und der fährt in ein Funkloch, dann ist er halt weg. Das ist nicht schön. Und das sind halt... Bitte? Ja, das ist ein guter Einfall. So etwas Ähnliches machen wir zusammen in Kooperation mit einem anderen Lehrstuhl, wo es so um Fahrrobotern verwenden, um so dynamische Sensornetzwerke aufzubauen, die bezüglich irgendeinem Kontext optimal sind. Zum Beispiel einen Raum mit Mikrofonen so ausstatten, dass ich möglichst jeden Punkt vom Raum möglichst gut empfangen kann. Das sind so Sachen, die wir machen.
Welche Tage fallen denn ungefähr an, die von den Sensoren überbauen werden? Wie viele Daten hat der?
Es kommt auf den Sensor an, also zum Beispiel was ganz und in welchem Modi man die verwendet. Zum Beispiel die Kamera, die hat drei verschiedene Modi und wenn ich da Bilder abfragen möchte, dann habe ich so, glaube ich, ein FPS. Also es gibt aber zum Beispiel Sensordaten, der hat auch eine integrierte Batterieabfrage und ich glaube, die liefert so 4 Hertz, also viel mehr ist es nicht. Und das ist halt schon ein Problem, wenn man relativ einfach messen möchte. Gerade zum Beispiel Energie. Und das ist halt bei dem Tablet auch nicht anders und deswegen haben wir es halt auseinandergenommen und die Batterien richtig zu setzen. Als die Performance-Counter, die dann ins System ist. Aber es hängt natürlich dann.
Das WLAN will nicht.
Okay. Wir werden jetzt noch ein paar Fragen machen. Währenddessen die Beantworter versuchen wir wieder zum Laufen zu kriegen, wer nur so lange bleiben möchte, bis man wieder drauf kommt. Ja?
Wenn ihr bei euch rumfahrt, habt ihr da so eine Art Lokalisierungssystem?
Bitte?
Was nutzt ihr für ein Lokalisierungssystem, wenn ihr bei euch
rumfahrt? Also momentan, du meinst so ein Weltmodell, um zu wissen, wo er ist. Das ist durchaus ein Problem, gerade weil man vom Roboter selber nicht sagen kann, wo er ist. Also ohne externe Sensorik kann man das relativ schlecht ausfinden. Zumal die Sensordaten relativ unscharf sind. Und genau, es gibt dann genau solche Probleme, wie ich es gerade gesagt habe. Also der hat man kann den Infrarotsensoren, die Sonarsensoren zum Beispiel verwenden, um zu sagen, okay, wie weit ist ein Objekt weg. Aber konkret zu sagen, in welchem Raum bin ich, dazu brauche ich externe Sensorik. Gerade wenn ich sage, lauf einen Meter geradeaus und der läuft irgendwo hin. Dann wird es natürlich besonders schwer.
Einige machen ja das selber bei Mapping-Sachen.
Ja.
Oder Mapping-Board zum Beispiel.
Also Also es gab Ansätze, Versuche, das über WLAN, also über Funksignalstärke und über so WLAN-Modelle zu tracken. Das funktioniert noch.
Bitte? Was für eine Ordnungsgenauigkeit ist denn eigentlich bestimmt? Wegen der Zentimeter, der Dezimeter?
Also es kommt jetzt auf das Einsatzszenario an, wenn ich irgendwas greifen möchte oder in einem Raum sagen möchte, guck mir meine Kaffeetasse. Und dann kann ich am Anfang, wenn ich frei Kaufbaukarte mache, dann geht das, wenn ich zusammen im Zentimeterbereich sagen kann, okay, ich bin jetzt dort und dort ist die Tür und dann ist frei. Aber wenn ich dann wirklich eine Tasse greifen will, dann reden wir dann wirklich auf die Seite. Dann müsste ich ja dann eh irgendwo mit der Kamera gucken und die Tasse überhaupt tun.
Ja, aber so, das ist halt abhängig vom Einsatzszenario, aber in der Regel ist das schon so ein Zentimeter.
Ja, okay, ich kann ja auch sagen, okay, ich gehe jetzt auf ein Dezimeter genau ab und dann kann ich mit der Kamera noch genau
durchgehen. Nee, die Frage zielt ja darauf ab, wo. In dem Weltmodell oder in dem, sagen wir mal, ich habe ein 3D-Modell von der Örtlichkeit oder generell einen Plan von der Örtlichkeit, zu sagen, an welcher Stelle bin ich. Das ist halt die Frage.
Ja, das ist schon richtig. Und die Frage, was ich dann tun wollte, wenn ich dort bin, wenn ich jetzt weiß, ich bin im Zimmer, ich bin jetzt im Zimmerträger, kann ich ja dann andere Sensoren einschalten und dann kann ich das Zimmer auch erkennen, wo ich bin. Oder wo ich dann mit meinem Abteil bin, wenn ich weiß, in welchem Zimmer ich bin. Also dann reden
wir
gut, dann kann man damit gehen. Braucht man
dann sehr genau
das
Modell von der Welt vorher? Genau. Ja, irgendwie
muss man
mogeln. Ja, wenn man genau weiß, wie das aussieht, dann kann man sich auch da...
Ja, du musst das da ein bisschen
gerechnet werden. Innerhalb eines Zimmers tracken wir, oder ich habe was gebaut, wir haben die Kinect an die Decke gehängt. Das kommt nach unten.
Das Kinect hat ja nur ein paar Meter.
Bitte? Genau, und dann hast du halt aber du bräuchtest dann halt so entweder ein RAID von Sensoren, also du müsstest entweder, so eine Sicht von oben schauen, ist sicherlich schon mal ganz gut. Es gibt Modelle, bei den Tunnelbots ist halt eine Kinect drin. Ja? Und du könntest über Fixpunkte zum Beispiel an der Wand sicherlich so eine Positionsbestimmung machen. Wenn du so bestimmte Fixpunkte hast, an dem man, wo man sich dann orientieren kann. Genau, RFID-Chips sind auch noch eine Sache. Wir sind dabei, endlich mal Sensoren und Chips zu kriegen. Ich weiß nicht, wer irgendwie schon mal in diesem Verwaltungsapparat gefangen war, weiß, dass das durchaus nicht ganz unproblematisch ist. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit zu sagen, erstmal, aber du kannst trotzdem nicht sagen bei einem RFID-Chip, ob du wirklich jetzt im Raum bist, wenn du zum Beispiel an die Tür machst. Weil es kommt ja darauf an, wie gut ist der, das Lesegerät.
Ja, okay, ich genau. Kann jetzt sagen, ich tue den RFID-Chip an die Tür und nur wenn er reinfährt,
aber ich weiß auch nicht, GPS ist je nachdem, wie...
Meter,
ja, je nachdem, wie die weltpolitische Situation, glaube ich, immer gerade so ist.
Bitte?
Also ich weiß nicht, die autonomen Fahrzeuge von Google und Co. wird ja sicherlich der ein oder andere schon mal gesehen haben, die funktionieren mit GPS. Zum Teil. Also, aber da draußen hat man halt, oder sagen wir in Deutschland haben wir relativ gute GPS-Abdeckung draußen, aber wenn man im Gebäude, im Büro, wenn das Signal weg ist, sieht man schon genau bei den Zentralen, dass es dann halt nicht mehr funktioniert. Der ist gerade erst wieder oben, oder? Sieht mir jetzt gut aus.
Besser als vorher.
Hey. So,
kannst du. Na, okay, läuft auch. Also ich habe ja einfach mal Top aufgerufen per SSH und da sieht man schon, ohne dass überhaupt irgendwas passiert, verbraucht Naoki 23% Speicher und 21% der CPU-Laufzeit. Das ist durchaus ein Problem. Also ohne dass ich was mache, ist er schon zu einem Viertel ausgelastet. Wir hoffen, dass das mit der neuen Architektur mit 1,5 GHz und ein bisschen mehr RAM dann besser wird. Also der Webservice nützt als unterliegenden Serverimplementierung Cherry Pie, das kennt vielleicht der ein oder andere. Darauf liegt Python, das ist so ein Python-Framework, das nennt sich Bottle. Und da kann man relativ simpel Webservices implementieren, das ist also ein RESTful-Webservice. Aber momentan scheint er wieder überhaupt nicht zu reagieren. Ich kann es nochmal in den Choreography probieren. Was abgeschmiert ist. Ja, im Grunde, das Bottleneck ist ja meistens, wenn mehrere Nutzer gleichzeitig darauf zugreifen bei so einem Python-Server. Also wenn ich für jeden Nutzer einen eigenen Thread starten muss, wird es schlecht. Es gibt da Implementierungen, die das ein bisschen feingranularer machen. GreenLED nennt sich das dann, glaube ich. Was man da verwenden kann, da habe ich ein bisschen rumexperimentiert, aber das mit dem Cherry Pie ist hinreichend schnell. Er wird auch nicht gefunden jetzt. Ist wieder weg.
Okay, das gibt Ärger mit unserem Chef.
Ja.
So, wir gehen noch. Ich würde jetzt noch eine letzte Chance geben, dann jetzt noch mal so leicht abbrechen.
Warum habt ihr
uns
die Webservice und
nicht irgendeine RPC? Ja, das Problem ist ja, wenn wir viele Sprachen einbinden wollen, also wir haben viel mehr Demonstratoren, wir haben auch eine Kinect-Integration, die ist halt auf der Net mit C-Sharp umgesetzt. Dann nimmst du halt einen XML-RPC, typischerweise, um halt die Datentyp-Konvertierung und so weiter sprach- und plattformneutral hinzubringen. Aber ein XML-RPC ist auch nicht schöner als ein Webservice und für einen Webservice ist etwas tooling besser.
Webservice meint das so
Nee, RESTful. Das
ist ein RESTful-Simulator.
Ja.
So, jetzt haben wir genau das, was wir wollen. Aber der ist noch rot, weil er noch nicht oben ist.
Okay. Kann ich mal per LAN anschließen, hast du ein LAN-Kabel mit?
Ja, wir haben kein gekostetes Kabel.
Achso, achso.
Ja, hat kommt für eine LAN-Schnittstelle, wir haben aber jetzt kein gekostetes Kabel. Also, weil dieser Fall bei ihm eigentlich noch nie wirklich aufgetreten ist. Also, es passiert schon mal, dass beim Booten vorkommt, dass die einzelnen Module, also das ist ein modulares System, die ganzen Sensormodule nicht rechtzeitig antworten. Also, es gibt da so ein Timeout irgendwann, wenn das Modul nicht antwortet, dann wird erstmal ad acta gelegt und wenn das dann kann schon mal zu so einem Fall kommen, aber normalerweise bei einem Reboot ist dann alles wieder offen. Was er jetzt hat, kann ich durch Richtung Transport.
When you have your message, aren't you able just to read a trace?
Yes, there's a log file on the system.
On the system?
Yes.
But can you read it live?
Yes.
You should be able to see when it's putting at least which server or which sensor.
If you wanted to see it live, you either had to connect this via an Ethernet cable, or because the Wi-Fi module, I think, comes at last from the heat process. So.
Yeah. Nö, kein Sinn. Und hast du eins bekommen?
Nicht offiziell.
Sau. Dann denke ich auch eins. Du machst das selber noch mehr. Du machst noch Linux Live oder so.
Ja.
Was macht man bei Linux Live?
Ja, das kann drücken. Die haben mir quasi erst rausgegeben und haben sie gemerkt, ich kann sie nicht.
Wahrscheinlich, wenn es erstmal ein Schwarz ist oder so.
Thank you. Ja, Bei den Filmen hatten wir doch nicht mehr mit groß.